Ja, und schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute, mit euch weitermachen zu dürfen im Römerbrief. Wir sind ja mitten im Praxisteil und oft geht es einem so, oh ja, Praxisteil, da freuen wir uns drauf. Aber ich muss sagen, im Laufe der Vorbereitung konnte man auch natürlich sehen, gerade so ein Praxisteil, der hat es meistens durchaus in sich. Ja, man fühlt sich an mehreren Stellen überführt. Deswegen dürfen wir umso gespannter sein, was heute auf uns wartet. Genau, es geht tatsächlich um das ganze 14. Kapitel und ich würde sagen, wir lesen uns das einfach mal gemeinsam durch. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfte alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben und sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran sich dein Bruder stößt. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Genau. Ich fange an mit dem ersten Teil. Ich habe es nur überschrieben mit endlich frei, warum das Gesetz nicht mehr dein Chef ist. Und wir starten mit dem ersten Vers, der vielleicht in der Elberfelder Übersetzung ein bisschen sperrig übersetzt ist. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Wenn wir uns da mal drei andere Übersetzungen anschauen, wird es vielleicht ein wenig klarer, was genau gemeint ist. Ich habe jetzt mal zum Beispiel Luther mitgebracht. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Oder Schlachter, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Oder die NEU, Nehmt den anderen, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Wer jetzt genau als im Glauben schwach gilt, werden wir gleich noch sehen. Aber klar ist, dass wir nicht mit ihm über seine Ansichten und Gewissensfragen streiten sollen. Und dies ist eigentlich schon die Kernaussage von dem ganzen Text, den wir heute uns anschauen werden. Das ist der Satz, mit dem Paulus diesen Abschnitt beginnt. Warum er das fordert, führt er in den kommenden Versen auf geniale Weise für uns aus. Also nochmal, die Kernaussage heute ist, streitet nicht mit dem Schwachen im Glauben über Ansichten, Meinungen oder Gewissensfragen. Und Paulus nennt uns hier zwei Beispiele. Das erste Beispiel finden wir jetzt gleich in Vers 2. Einer glaubt, er dürfte alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. In den römischen Gemeinden gab es damals wohl in diesem Punkt unterschiedliche Meinungen. Die einen fühlten sich frei, alles essen zu dürfen, was sie wollten. Die anderen verzichteten auf fleischliche Nahrung. Doch, ich würde zuerst mal kurz erwähnen, was der Grund dafür war, dass sie auf die fleischliche Nahrung verzichtet haben. Dies ist sehr wichtig, um jetzt nicht fälschlicherweise zu irgendwelchen Aussagen zu kommen, die einfach nicht richtig sind. Ja? Aus dem Kontext wird klar, dass es jetzt nichts damit zu tun hat, mit irgendwie Tierliebe oder einer vermeintlich gesünderen Ernährung oder sowas, sondern für sie war das Problem, sie haben geglaubt, wenn ich das esse, dann bin ich schuldig vor Gott. Ja? Dann fühlen sie sich Gott gegenüber schuldig. Ja, nicht irgendwelche anderen Gründe, die man vielleicht heutzutage oft hört, warum man auf Fleisch verzichtet, sondern es geht um eine Beziehung zwischen demjenigen, der es isst, und seinem Herrn und Meister. Es ist anzunehmen, dass dies vor allem die Judenchristen waren, die also noch das jüdische Gesetz gewohnt waren. Denn gerade im jüdischen Gesetz war ja heutzutage auch als dieses koschere Essen bekannt, gab es eine Reihe von Vorschriften, die sie zu halten hatten. Zum Beispiel 3. Mose 11 ist eine riesige Auflistung, welche Dinge sie essen durften und welche nicht. Und gerade die Juden, die jetzt außerhalb Israels lebten, waren sich nicht sicher, ob das Fleisch, oder war es auch nicht ganz möglich, da das Fleisch immer zu erhalten, das dementsprechend zubereitet war. Und deswegen haben viele entschieden, verzichten sie lieber ganz auf Fleisch. So, die Frage, die wir uns jetzt erstmal stellen können, ist, müssten sie jetzt eigentlich noch drauf verzichten oder wären sie jetzt eigentlich frei, das zu essen, was sie möchten? Ja, obwohl sie ja aus dem jüdischen Glauben kommen und auch wir ja das Alte Testament als Teil der Bibel nach wie vor lesen. Und das zu beantworten, gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt einfach noch mal kurz die Kernpunkte nennen, die Paulus bisher schon im Römerbrief genannt hat, um diese Frage eigentlich zu beantworten. Und zwar habe ich das mal kurz in 4 knappe Punkte stark zusammengefasst. Ansonsten könnt ihr gerne auch noch mal die letzten Predigtreihe komplett durch nachhören. Aber dass die 4 Kernpunkte Aussagen waren, erstens, das Gesetz kann niemanden retten, weil wir alle sündig sind. Ja, das, so ging es los mit dem Römerbrief. Weiter ging es dann. Die Gerechtigkeit kommt allein durch den Glauben. Und dann, Christus ist das Ende des Gesetzes. Beispielhaft habe ich jetzt mal auch Römer 7, Vers 6 mitgebracht. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht im Alten des Buchstabens. Und jetzt ganz aktuell in den letzten Wochen haben wir gehört, das Gesetz wird durch die Liebe erfüllt, kommt darin zur Vollendung. Der Geist Gottes im Glaubenden bewirkt, was das geschriebene Gesetz nie geschafft hat. Echte Nächstenliebe. Wer liebt, erfüllt den eigentlichen Kern des Gesetzes automatisch. Ja, da kommen wir her. Das waren die letzten 2 Male letztlich dran. Im Allgemeinen gehen wir heutzutage, und das haben wir auch in der Gemeinde schon öfter gehört, von mit dieser Frage, welche Gesetze aus dem Alten Testament sind für uns noch relevant, von einer Dreiteilung aus, die tatsächlich schon auf Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert zurückgeht und was auch Calvin dann in der Institutio nochmal ausführlich bekräftigt hat. Diese Dreiteilung nach erstens Zeremonialgesetz, also die Speisegebote, Opferkult, Reinheitsvorschriften, die alle durch das Selbstopfer von Jesus am Kreuz komplett abgeschafft und für uns nicht mehr bindend sind. Zweitens diese Zivil- und Rechtsgesetze, die Regelungen für das antike Volk Israel, diese für den historischen Staat Israel gebunden und für die Christen erledigt sind. Und zuletzt, sagt man immer, die dritte Teil, die Moralgesetze, zu denen zum Beispiel die meisten oder alle 10 Gebote gehören, diese spiegeln Gottes ewigen Charakter wider. Sie sind durch das Gebot der Nächstenliebe bekräftigt und gelten weiterhin als Richtschnur für unser Leben als Christen. Aber wir merken schon, die Speisegesetze gehören dann zum Zeremonialgesetz, würde man sagen. Also sind wir als Christen nicht mehr verpflichtet, diese einzuhalten. Besonders interessant und eindrücklich finde ich auch, wie Martin Luther das formuliert hat in der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Schon 1520 hat er diesen schöne Paradoxon geschrieben. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Was meinte er jetzt genau damit, wenn er das schreibt, der Luther? Also erstens, ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan, weil Christus dem Glaubenden alle Sünden vergibt und ihm seine Gerechtigkeit schenkt, ist der Christ im Gewissen absolut frei. Er steht unter keinem Zwang mehr. Kein Gesetz, kein Papst und keine Drohung mit der Hölle können ihn knechten. Er ist geistlich gesehen ein König und ein Herr über alle Dinge, weil ihm nichts mehr schaden kann, nicht einmal der Tod. Und der zweite Satz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Da ein Christ durch den Glauben bereits alles hat, Rettung, Frieden, Gewissheit, muss er keine guten Werke mehr tun, um sich selbst zu retten. Er tut sich stattdessen völlig uneigennützig für den Nächsten. Er macht sich freiwillig zum Knecht für seine Mitmenschen, um ihnen in Liebe zu dienen, so wie Christus auch den Menschen ja gedient hat. Wenn wir diese Gedanken nachvollziehen, so ist es für uns vielleicht ein bisschen nüchtern oder ermüdend, vielleicht auch ein bisschen trockene Kost. Aber ich kann euch versichern, wenn wir uns mal in die Situation reinversetzen, einmal in die, wo die Römer damals gehört haben, oder auch zu Zeiten Luthers, so waren das natürlich extrem aufwühlende Aussagen, eine sehr aufwühlende Aussage. Ja, zur Zeit des Römerbriefs fiel für einen Juden sämtliche alltagsbestimmte Vorschriften auf einmal weg. Dass es von heute auf morgen nicht so einfach umsetzbar ist, ist klar vorzustellen. Und dass so eine krasse Veränderung auch zu Argwohn führt, ist ebenso leicht zu verstehen, wenn man bedenkt, dass auch wir, sage ich mal, im ersten Moment auf Neuerungen immer erstmal skeptisch und vorsichtig reagieren. Man hängt oft noch am Alten und hat sich irgendwie daran gewöhnt. Und zur Zeit Luthers müssen wir natürlich gar nicht groß erwähnen, aber ist damit das größte Druckmittel der damaligen Kirche direkt unter den Füßen weggezogen worden. Und in der Folge gab es nicht nur verbale, sondern auch kriegerische Auseinandersetzungen. Dass uns so eine Botschaft heute vielleicht etwas ermüdend und fade vorkommt, liegt daran, und das ist eigentlich was Gutes, dass wir eigentlich das mittlerweile, glaube ich, akzeptiert haben und wissen, dass es so ist und wir uns nicht mehr von solchen Dingen unterjochen lassen. Okay, aber gehen wir zurück zu der Frage, die ich ja gestellt habe in Römer 14. Sind jetzt die Christen frei zu essen, was sie wollen? Auch wenn im Alten Testament im Gesetz Speisevorschriften stehen. Antwort einfach kurz und zusammengefasst, ja. Und deshalb nennt Paulus diejenigen, denen diese Erkenntnis fehlt und die ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie das Fleisch essen, schwach im Glauben. Und ich finde es auch interessant in dem Zusammenhang, eigentlich zu überlegen, dass eben genau diejenigen, die sich durch irgendwelche Auflagen stärker einschränken, eigentlich als schwach im Glauben bezeichnet werden. Wo man im ersten Moment vielleicht denken könnte, der ist ja stark dabei, ja, der ist ja voller Eifer, sehr fromm, was weiß ich. Aber in dem Kontext ist das vielleicht wieder unsere ersten Erwartungen. Bevor es jetzt dann weitergeht im Text, will ich kurz noch das zweite Beispiel einführen. Das zweite Beispiel finden wir in Vers 5. Da heißt es, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aus seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Worum geht es jetzt hier? Also es ist anzunehmen, dass es in allererster Linie um die Einhaltung des Sabbats ging. Aufgrund dieser ungenauen Formulierung kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch jüdische Feste und Ähnliches damit eingeschlossen sind. Auch hier gilt natürlich logischerweise wieder derjenige, der den Sabbat einhalten will, als schwach und derjenige, der sich frei fühlt, als der vermeintlich Starke im Glauben. Demnach impliziert dies eigentlich, dass wir Christen frei von diesem Gebot sind, obwohl es ja ein Teil der 10 Gebote ist und demnach eigentlich ein Teil des Moralgesetzes. Und hier sehen wir schon wieder, wie diese Kategorisierung von diesem alttestamentlichen Gesetz irgendwie immer mal wieder auch an seine Grenzen stößt. Es ist zwar eine Kategorisierung, die irgendwie hilfreich ist für uns, die Sachen grob zu betrachten, aber im Einzelfall kommen dann eben doch andere Sachen raus. Ja, es ist keine abgeschlossene Liste, was jetzt, welches Gesetz jetzt genau in welchen der drei Bereiche einzuordnen ist, ne, sondern es ist nur ein Konzept, das später erstellt wurde. Als Anmerkung will ich noch erwähnen, dass es keinesfalls darum geht, ob jetzt eben der Samstag geheiligt werden soll oder der Sonntag. Ja, darauf kommen wir vielleicht heutzutage, wenn wir an die Thematik denken. Aber für die Christen damals, sie waren davon sehr, sehr weit entfernt. Ja, außerhalb auch von Israel gab es ganz andere Zählweisen. Zum Beispiel rechneten die Griechen in einer 10-Tages-Woche, die Römer rechneten in einer 8-Tages-Woche. Klar war, dass auch jeden Tag gearbeitet wurde. Ja, also in keiner der beiden Kulturen gab es einen freien Tag, wie bei den Juden. Und so ging es also nicht darum, also oder kurz mal noch, kleiner Abriss, fand ich halt auch sehr spannend. Erstmals Kaiser Konstantin 321 hat eingeführt, dass einzelne Bereiche einen freien Tag in der dann 7-tägigen Woche bekommen, wobei andere Bereiche wie zum Beispiel Landwirtschaft aber auch da noch von vornherein ausgeschlossen waren. Und später auch zur Zeit der Industrialisierung wurde auch wieder dieser freie Tag abgeschafft, damit die Maschinen durchlaufen können. Und tatsächlich ist das so, wie wir es heute kennen und vielleicht als schon auch manchmal denken, oh, das war bestimmt damals auch so, erst 1891 wurde dieser gesetzliche Sonntag als freier Tag gesetzlich verankert. Ja, also wir müssen uns da auch ein bisschen versuchen reinzudenken, wie war das denn damals genau? Man kann sich natürlich fragen, wie haben die eigentlich einen Gottesdienst dann gefeiert, wenn die jetzt nicht sonntags frei hatten? Und es war halt so, ne, sie haben sich gut täglich aufgebrochen zum Brotbrechen und zwar oft vor eben ganz früh morgens, vor Sonnenaufgang, vor der Arbeit oder eben spätabends dann. Ja. Okay. So, ist auch die Frage für uns, sollten wir jetzt jeden Tag gleich halten oder einen Tag vor dem anderen? Und auch hier ist die Meinung von Paulus eindeutig. In vielen von unseren Bibeln ist dabei Galater 4, Vers 10 angegeben. Dort schreibt man noch an die Galater, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Ja, also diese Aussage ist eigentlich ganz klar, was er darüber denkt. Er macht sich Sorgen, wenn die diese Sachen da genau einhalten wollen, ob er nicht sogar komplett vergebens an ihnen gearbeitet hat. Also Paulus sagt klar, nein, macht es nicht und werft euch nicht wieder im ganzen Galaterbrief der Beschneidung und dem ganzen Gesetz, was dazugehört. Es ist für ihn also jetzt nicht nur so eine bedeutungslose Randfrage, sondern eigentlich könnte man sagen, schon eine Frage mit größerem Gewicht. Auch wenn uns vielleicht diese beiden Beispiele, die wir jetzt betrachten, aus dem Alltag von den Gemeinden nicht mehr so aufwühlen. Ja, also wenn man sich jetzt so die Kirchengeschichte der letzten Jahre anschaut, die meisten Spaltungen waren jetzt nicht aufgrund einer dieser beiden Themen. Aber damals war es was anderes. Die Leute, die das hörten, die jetzt den Römerbrief lasen, den Galaterbrief, das erhitzte damals natürlich auf jeden Fall die Gemüter. Lasst uns das nicht vergessen, wenn wir jetzt eben in den weiteren Fortgang gehen, den Paulus eben dann beschreibt, wie man mit solchen Fragen umgehen soll. Bevor wir dazu kommen, will ich aber noch auf den zweiten Teil eingehen. Dieses, jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir von unserer Meinung völlig überzeugt sind. Oft ist es so, dass man denkt, man kann es so oder so sehen. Ja, das stimmt. Ist ja auch oft so. Gerade in den eben besprochenen Gewissensfragen. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, welcher Meinung bist du und bist du davon völlig überzeugt? Ich meine jetzt auch nicht ganz so sehr da irgendwelche theologischen, abgehobenen Diskussionen, sondern eher die praktischen Anwendungen im Alltag, um die es ja jetzt auch geht. Sollte ich dieses oder jenes machen? Soll ich dieses oder jenes anziehen? Soll ich dieses oder jenes essen? Soll ich diese oder jene Musik hören? Soll ich ein Smartphone besitzen? Soll ich das sonntags benutzen? Wie oft soll ich es benutzen? Tja, lauter Fragen und wir handeln irgendwie, aber sind wir uns völlig gewiss, wie wir damit umgehen? Sind wir davon völlig überzeugt? Auf die Knie und werde vor dem Herrn in deinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Und gerade wenn wir von etwas völlig überzeugt sind, dann neigen wir doch oft dazu, diese Überzeugung auch an die anderen anzulegen und sie zur gleichen Überzeugung bringen zu wollen. Doch lasst uns sehen, was Paulus zu den völlig Überzeugten sagt. Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden. Denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Die Gruppe der Freien oder der Starken neigt dazu, sich verächtlich über die Engen bzw. Schwachen zu äußern. Sie sagen vielleicht, ja, wie kann man denn nur so gesetzlich sein? Oder sie halten sich für etwas Besseres, weil sie mehr Erkenntnis haben und die Starken sind. Und versuchen ihre Überzeugungen argumentativ, okay, und sogar auch demonstrativ, indem sie den anderen ihr freies Verhalten möglichst direkt vor Augen ausleben, aufzuzwingen und ihn somit zu reizen. Sie wollen Recht haben und sich am Ende durchsetzen. Umgekehrt neigt natürlich auch der Schwache dazu, die Starken zu richten. Sie sagen, wer so etwas tut, ob der jetzt wirklich gläubig ist, weiß ich nicht. Ich denke, ich muss noch ein ernstes Wort mit ihm reden. Er muss umkehren. Vielleicht überlegen Sie auch nach irgendwelchen Möglichkeiten, ihn nach Ihren eigenen Möglichkeiten zu züchtigen. Oder, ja, am Ende möchten Sie sich dem anderen in seiner Freiheit beschränken und ebenfalls Recht haben und sich durchsetzen. Aber zu beiden Gruppen schreibt jetzt Paulus in dem Text, lass das, denn Gott hat den anderen aufgenommen. Du hast nicht über einen anderen zu urteilen, das macht sein Herr. Gott, und Gott vermag ihn aufrecht zu halten, entgegen deiner Überzeugung, dass derjenige, der so etwas tut oder nicht tut, vielleicht fallen wird. Gott kann dies auf jeden Fall tun. Oder meinst du, dass Gott ihn am Ende nicht durchbringen kann oder nicht durchbringen wird? Denn eins ist klar, jeder von uns versucht, Gott völlig zu gefallen, mit ihm zu leben und mit ihm zu sterben. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn ja dem Herrn. Wer ist, der ist ja dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, der ist ja dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben ja dem Herrn. Sei es, dass wir sterben ja doch dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn unser beider Herrscher ist der Herr. Nicht ich bin dein Herrscher, nicht du bist mein Herrscher, sondern Christus ist unser Weideherrscher. So müssen wir uns auch nicht voreinander verantworten, sondern wir verantworten uns am Ende vor dem Herrn. Ich bin dir nichts schuldig. Außer, wie es heißt, den anderen zu lieben, hatten wir die letzten Wochen. Nur vor meinem Herrn bin ich verantwortlich. Denn jeder wird am Ende vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und dort wird jeder für sich selbst und nicht für den anderen Rechenschaft geben. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ich darf mich nicht meinem Bruder gegenüber zum Herrn aufspielen. Und wenn ich es ungeschickterweise doch tue oder versuche, so schuldet mir dieser keine große Aufmerksamkeit. Alle unsere Lebensregungen, ob lebend oder sterbend, müssen deshalb in einer Beziehung zu ihm stehen. Das ist eine ernste Angelegenheit, wenn man das erwähnte Gericht bedenkt. Bei diesem Gericht kann es sich nicht um das Gericht vor dem großen weißen Thron handeln, da dort nur Ungläubige erscheinen müssen. Es ist das Gericht für die Gläubigen, das sogenannte Preisgericht. Dabei wird der Lebenswandel des Christ beurteilt und als Ergebnis himmlische Kronen verteilt oder auch Lohn verloren. Ich möchte uns fragen, sind wir uns dessen bewusst, dass auch jeder Christ sich mal vor Gott rechtfertigen muss? Ja, wir sind frei, wie wir heute im ersten Teil der Predigt gehört haben. Aber wir sollten uns auch immer wieder erinnern, dass wir die verantwortungsvolle Aufgabe haben, diese Freiheit so zu leben, dass sie unserem Heiland, unserem Herrn Jesus Christus, wohlgefällig ist. Wie ging nochmal der Praxisteil los im Römerbrief? Die Verse 1 und 2, schon mehrfach gehört. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist, seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus selbst ist völlig überzeugt, dass es falsch ist, einen Tag vor dem anderen zu halten oder zu beachten. Wir erinnern uns, wie er ja den Galatern geschrieben hatte, dass er sich aufgrund dessen fragt, ob er nicht vergeblich an ihnen gearbeitet hat. Und trotzdem ermahnt und verachtet er diejenigen nicht, die dies anders sehen. Warum? Paulus ist völlig überzeugt, dass wir als Christen jegliches Essen, insbesondere auch koscheres, nicht koscheres, essen dürfen. Und trotzdem ermahnt und verachtet er hier diejenigen nicht, die dies anders sehen. Warum? Und in dem Zusammenhang finde ich es auch besonders spannend, nochmal zu erwähnen, dass es ja zu der Frage eigentlich schon eine Antwort gibt, die nämlich bei dem Apostelkonzil in Jerusalem getroffen wurde, in Apostelgeschichte 15. Dort trafen sich Paulus, Barnabas, die Apostel und Ältesten in Jerusalem, um zu klären, ob sich die Heidenchristen beschneiden lassen müssen, um errettet zu werden und damit auch zusammenhängend das ganze Gesetz halten. Und dort ist eigentlich eine klare Antwort gegeben worden, was zu tun, was die Heidenchristen zu tun haben. Ich lese mal kurz vor. Jakobus sagt da, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Es würde also bereits von den Aposteln und Ältesten, insbesondere auch im Beisein von Paulus, also er wusste es definitiv, vereinbart, dass sich die bekehrten Heidenchristen an die hier erwähnten Speisevorschriften halten sollen. Letztlich, warum? Aus Rücksichtnahme auf die Judenchristen. Ich frage mich ein wenig, wieso hat Paulus hier nicht einfach nochmal das Ergebnis dieses großen, wichtigen Konzils den Römern vor Augen gemalt? Damit wäre diese Frage am Ende einfach geklärt. Dann wäre alles glasklar und jeder wüsste, was zu tun ist. Die einen hätten Recht gehabt und die anderen Unrecht. Wobei ich mir die Frage stelle, wer hätte jetzt am Ende genau Recht gehabt? Im Kern wahrscheinlich am Ende keine von beiden Gruppen. Hat er in Römer 14 nicht sogar etwas anderes gelehrt, als es im Konzil vereinbart wurde? Hat Paulus nicht gerade gesagt, dass jeder tun und lassen kann in der Hinsicht, was er vor Gott für richtig hält? Im Konzil hieß es aber, dass sie sich an diese 4 Speisevorschriften, die da erwähnt werden, halten sollen. Sind das eigentlich nicht 2 gegensätzliche Ausführungen? Dies können wir jetzt schon verneinen, wie wir gleich sehen werden. Paulus führt hier eher den Gedanken nochmal aus, die bei dem Konzil wahrscheinlich zu dem Ergebnis geführt haben. Paulus fordert nämlich jetzt die Starken dazu auf, aus Liebe zu den Schwachen, diesen kein Anstoß zu sein und damit die Aufforderung an die Starken letztlich dieselbe wie der Beschluss des Konzils. Das war jetzt der 2. Punkt, mein einziger Richter, warum ich mich nicht vor dir rechtfertigen muss. Und wir möchten jetzt noch kurz zum letzten kommen, der wahrscheinlich auch in der nächsten Woche nochmal stark drauf aufgebaut wird, bei dem ich mich ein bisschen kürzer halten werde. Die Krone der Freiheit, warum wir aus Liebe freiwillig verzichten. Im letzten Abschnitt macht Paulus uns deutlich, was wirklich wichtig ist und was vor Gott wirklich wohlgefällig ist. Den Kern bilden hier die Verse 17 und 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist wohlgefällig und dem Menschen bewährt. Es geht also um erstens Gerechtigkeit, zweitens Friede und drittens Freude im Heiligen Geist. Wenn diese Dinge uns wirklich am wichtigsten wären, so sähe es in den Gemeinden natürlich ganz anders aus. Ist es wichtig, was du isst? Nein. Ist es wichtig, was dein Bruder isst? Nein. Ist es wichtig, was du anziehst? Nein. Ist es wichtig, was dein Bruder anzieht? Nein. Die Worte des Paulus, die er nutzt, um denjenigen zu beschreiben, der seinen Bruder richtet oder verachtet, sind sehr scharf gewählt. Er nennt ihn einen Verderber und einen Zerstörer. Vers 15b, verdirbt nicht mit einer Speise den, für den Christus gestorben ist. Und Vers 20, zerstöre nicht mit einer Speise wegen das Werk Gottes. Diese scharfen Worte sollen uns zusätzlich erschrecken. So lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Diese Botschaft ist einfach und klar. Ja, die Sätze, die ich jetzt gerade gesagt habe, waren auch direkte Zitate aus der Bibel, die ich wahrscheinlich genauso auch hätte schreiben können. Ja, also insofern im normalen Sprachgebrauch, die jeder versteht, die einfach glasklar sind. Ein besonderes Augenmerk möchte ich noch auf die letzten beiden Verse richten. Hier heißt es, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wenn du ein schlechtes Gewissen bei einer Sache hast, dann lass es sie auf jeden Fall erstmal, denn sonst ist es, wie Paulus hier schreibt, Sünde. Wenn du dir bei einer Handlung unsicher bist, dann prüfe nochmal am Wort Gottes, ob das schlechte Gewissen gerechtfertigt war und werde in der Sache völlig überzeugt. Wenn zum Beispiel diesen beiden Beispielen die Schwachen erkennen, dass sie frei sind, alles zu essen, so würde gerade zu Beginn immer wieder ihr Gewissen sie anklagen. Solange sie keine andere Erkenntnis haben, müssen sie auf das Gewissen hören. Sobald aber neue Erkenntnis da ist, muss das Gewissen sich wahrscheinlich erstmal an die neue Gegebenheit auch ein Stück weit gewöhnen. Zum Abschluss. Nachdem wir jetzt die drei in Römer 14 beschriebenen Grundsätze für Christen im Umgang mit den Gewissensfragen ausgiebig betrachtet haben, ist für mich noch die spannende Frage, wie sieht es denn jetzt in der Praxis aus? Zu Beginn meiner Predigtvorbereitung hatte ich vor, dieses ganze Prinzip anhand von ein oder zwei modernen Themen anzuwenden, anhand derer sich schon Gemeinden oder Brüder in die Haare gekriegt haben heutzutage. Statt diese für uns nicht mehr ganz so relevanten Essens- und Sabbatsthemen. Dann wäre die ganze Predigt natürlich deutlich provokanter und hätte gewiss je nach Thema auch bei einzelnen emotionale Reaktionen hervorgerufen. Dies war damals definitiv so, als die Gemeinden den Brief von Paulus erhielten. Am Ende war ich jetzt aber dankbar, dass wir mit einer gewissen sachlichen Distanz uns diese wahren und genialen Prinzipien aneignen können. Konnten. Doch wie sieht das mit der Praxis jetzt aus? Ich glaube, am Ende stellt sich für uns immer die Frage, ist diese Frage jetzt eine Gewissensfrage? Dann gilt, richtet und verachtet einander nicht, sondern versucht vielmehr dem Bruder kein Anstoß und kein Ärgernis zu sein. Ist dies jedoch eine heilsentscheidende Frage, so gilt nach 1. Korinther 11, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Dass hier nicht jeder seinen eigenen Glauben haben darf, sondern ihre Lehre klar abgewiesen werden muss, ist selbstverständlich. Und hier ist der zentrale Punkt, an dem viele Christen in der Geschichte und auch heutzutage scheitern bzw. gescheitert sind. Wo ordne ich jetzt die einzelne Frage ein? Obwohl Paulus völlig überzeugt war, dass Christen den Sabbat nicht halten müssen und völlig frei sind, was Essensvorschriften angeht, so sah er es trotzdem nicht als heilsnotwendig an. Bei vielen Fragen sieht man ja gerade bei diesen Fragen, ändert sich im Laufe der Zeit scheinbar auch die Relevanz und auch in Form der Kultur und so weiter. Diese beiden Fragen betreffen uns heute kaum mehr, waren damals aber äußerst relevant. Und ich habe auch mal ein bisschen überlegt, mir selber sind auch Beispiele eingefallen, die vor 20, 30 Jahren, also noch nicht lange her, noch große Relevanz hatten, aber heute nicht mehr ganz so relevant sind. Ich erinnere mich noch zum Beispiel, dass es früher kritisch gesehen wurde, wenn man einen Fernseher besitzt, da man sich so den weltlichen Einflüssen öffnet und er viel Zeit frisst. Das waren die typischen Argumente. Heutzutage hat ja jeder ein Smartphone in der Hosentasche und spricht keiner mehr drüber. Oder ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie ich Teenager war, auf der Teenager-Fanbibelschule wurde uns ein Vortrag von Roger Libby vorgespielt. Und da drin warnte, er ist ja selber studierter Musiker und auch ein Theologe, der selber auch lehrt, also Studenten ausbildet. Er warnte die Gemeinden dringlich, rhythmusbasierte Musik allgemein zu meiden, da diese tranceartige Effekte hervorruft und die Ursprünge der Rock- und Popmusik heidnische Beschwörungsriten vieler afrikanischer Stämme waren. Für mich als Jugendlicher war damals immer ganz vorsichtig, wenn da irgendwo mit starker Rhythmusbetonung Musik gemacht wurde oder man das Hören gehört hat oder sowas. Ja? Heute ist es im Allgemeinen akzeptiert, dass man solche Musik hört und auch auf die Art und Weise Lobpreis im Gottesdienst macht. Wenn ich mir so Gedanken mache, woher kommen solche Auseinandersetzungen, sind meiner Beobachtung nach, ist nicht gesetzt, ja, aber zwei Dinge, die das oft maßgeblich befeuern, sagt mir jetzt einmal diese Kultur und Tradition, in der wir leben. Zum Beispiel finde ich da ein tolles Beispiel im Leiterschaftstraining von Willi, da ging es um das Thema Gastfreundschaft und die Bibel fordert uns ja auf, gastfreundlich zu sein, aber unsere deutsche Kultur fordert uns auch irgendwie dazu auf, ja, da irgendwie ein perfekt sauberes Haus und ein wunderbares Essen zu präsentieren, was jetzt am Ende ein kultureller Einfluss ist, ja, der nicht unbedingt aus der Bibel kommt. Oder was man auch immer wieder gesagt hat, dass früher zum Beispiel der Norden Deutschlands immer den Alkoholgenuss verteufelt hat und der Süden Deutschlands den Zigarettengenuss verteufelt hat. Ja, also irgendwie kulturelle Unterschiede. Heutzutage ist im Maßen beides kein Problem mehr. Und was mir auch auffällt, ein anderer Punkt ist zum Beispiel bei mir habe ich das so erlebt, der Abgrenzung vor Strömen aus anderen Richtungen. Zum Beispiel war es in unserer Gemeinde damals verpönt, sage ich mal, wenn man mit erhobenen Händen Lobpreis machen wollte. Ja, das ging letztlich darum, sich irgendwie von irgendwelchen anderen Sachen zu distanzieren, obwohl in der Bibel eigentlich steht, ne, die Männer sollen an jedem Ort mit erhobenen Händen beten. Aber das hat dann auch wieder irgendwelche anderen Gründe, ne, die dann irgendwie zu einem gewissen Verhalten führen, wegen anderer Sachen, von denen man sich eben distanzieren möchte. Vermutlich würden mir auch alle zustimmen, wenn ich sage, dass keiner von uns annähernd so eine gute Bibelkenntnis hat, wie zum Beispiel Martin Luther damals. Wahrscheinlich hätten wir alle zusammen nicht mal ein solches Wissen, wie er hatte, und zusätzlich noch diese Befähigung, die Gott eben in den Schoß gelegt hatte. Trotzdem wirft man ihn immer wieder vor, ein Kind seiner Zeit gewesen zu sein und verschiedene Fragen falsch beantwortet zu haben. Aber auch wir müssen uns natürlich die Frage stellen, sind nicht auch wir ein Kind unserer Zeit und beantworten vielleicht manche Fragen falsch? Vielleicht ist es in der Hinsicht auch irgendwie hilfreich, wenn man sich überlegt, wie würde man in 15, 20, 100 Jahren vielleicht über diese Streitereien denken, die uns jetzt vielleicht beschäftigen? Oder haben diese Probleme, die wir uns hier vielleicht machen, in Deutschland, in Oberfranken, genauso eine andere Relevanz in Afrika, Amerika oder China? Ja, solche Gedanken können uns vielleicht bewahren, an diese kulturellen, traditionellen Gedanken zu viel Raum zu geben. Vielleicht hilft einem diese Überlegung bei der Klärung der Frage, was als Gewissensfrage einzuordnen ist. Okay, ich würde jetzt zum Abschluss noch kurz mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, in dem du uns auf so geniale Weise einfache Prinzipien für den Alltag mitgegeben hast. Wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast von dem Gesetz, dass du das Gesetzesende bist. Hilf uns, Herr, mit dieser Freiheit verantwortlich umzugehen. Lass uns nicht so sehr richtend und verachtend auf den anderen schauen, sondern vielmehr liebend, indem wir versuchen, kein Anstoß für ihn zu sein. Wir wollen deinem Reich dienen. Das ist Gerechtigkeit, Freude, Friede im Heiligen Geist. Lass uns immer mehr zum Ermutiger für unsere lieben Geschwister werden. Amen. Genau, ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit des Lobpreises gemeinsam haben.